Oh, Jesus, danke dafür, dass wir so gute Leute hier in der Gemeinde haben und dass wir so gute Leute sind hier in deinem Reich, in deiner Gemeinde. Gott, das ist echt irgendwie ein total großes Geschenk, Herr. Danke, dass wir zusammen unterwegs sein können. Und ich bitte dich, dass du uns zusammen ausrüstest, Herr, dass du uns zusammen mehr einander bringst, irgendwie mehr zusammenschweißt, irgendwie mehr in Einheit reinbringst. Gott, ich weiß, dass Einheit irgendwie so ein extrem wichtiges Ding ist, irgendwie in der ganzen Bibel und für uns als Menschen. Gott, und ich bete mir, dass du uns in diese Einheit des Glaubens bringst, von der es im Epheser heißt. Gott, ich danke dir, dass wir trotzdem wieder unsere ganzen Unterschiedlichkeiten ja in einem Leib sind. Gott, ich bete mir, dass wir uns mehr irgendwie wahrnehmen lernen als ein Leib. Amen. Das hatte gar nichts mit der Predigt zu tun, aber ich dachte irgendwie, ich sollte das mal eben beten, weil es ja auch ein wichtiges Ding ist. Predigt heute ist schon wieder ein Identitätsthema. Ich weiß, kommt vielleicht dem einen oder anderen aus den Ohren raus, aber das ist mir egal. Wenn es aus den Ohren rauskommt, dann kommt es irgendwann auch mal im Herzen an. Wobei ich mir jetzt den Umweg nicht vorstellen möchte, das überlasse ich dann eurer Fantasie. Aber Paulus sagt es auch an mehreren Stellen, dass viele wiederholen, macht mich nicht müde, euch aber macht es gewiss. Und ich merke das ja bei mir selber irgendwie, dass Gott irgendwie immer wieder die gleichen Themen bringt. Und so im Laufe der Zeit fange ich dann mal an, das zu lernen und so in meinem Leben einzubauen. Und deswegen scheint es einfach wichtig zu sein, sich mit manchen Themen auch mal extrem lange auseinanderzusetzen. Das Thema heute ist Brunnengraben. Und geht um eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, nämlich aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 26. Und erste Buch Mose ist ein interessantes Buch, das möchte ich auch unbedingt mal eben empfehlen. Ich predige komischerweise recht selten aus dem Alten Testament, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also liegt sicher nicht daran, dass ich das Alte Testament nicht mögen würde, aber vielleicht einfach wie daran, dass das Neue Testament schon so extrem tief ist, dass man nach 12 Jahren oder 15 Jahren Predigen da ja auf keinen Fall irgendwie auf Grund kommt. Und vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Zeit, wo das Alte Testament dann irgendwie nur noch gepredigt wird. Das erste Buch Mose handelt jedenfalls von der Frühgeschichte Israels, angefangen bei der Schöpfung und Sündenfall. Und dann geht es durch viele Menschen hindurch, die als Erzväter oder Patriarchen bekannt sind und die so die zeitlich erste Riege der Israeliten darstellen, auf die sich Juden heute noch berufen, die für uns als Christen auch wichtig sind. Und es gibt also ganz viel Geschichte da und ganz, ganz viele Namen. Und was es zudem auch gibt, ist ganz viele Brunnen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, wenn ihr Altes Testament gelesen habt, aber es ist nicht auf jeder Seite was von Brunnen die Rede, aber ständig kommt doch irgendwie mal etwas damit vor. Irgendwer gräbt einen Brunnen, muss den Brunnen verteidigen gegen andere Leute, die den Brunnen auch gerne haben würden. Und so ist eigentlich das Alte Testament nicht nur eine Geschichte von Juden, sondern auch eine Geschichte von Brunnen. Und es ist ein großes Thema. Das liegt daran, dass so der geografische Hintergrund, vor dem das Alte Testament sich entfaltet, eine extrem trockene Gegend ist. Also mitnichten zu vergleichen mit Remscheid oder irgendwelchen anderen Ortschaften, aus denen ihr kommt, sondern es ist irgendwie genau das Gegenteil eigentlich so von uns. Wuppertal, wissen wir alle, ist die niederschlagreichste Stadt in Deutschland und Remscheid kriegt auch noch eine ganze Ecke davon ab. Und bei uns denkt man ja immer, so ein bisschen Trockenheit wäre gar nicht mal schlecht, irgendwie wäre nicht verkehrt, wenn es ein bisschen weniger Regen geben würde. Aber da in Israel und der ganzen Gegend, wo die Bibel handelt, ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Irgendwie da betet man für Regen und hofft irgendwie, dass Niederschlagmenge sich erhöht, weil man dann irgendetwas anpflanzen kann. Und weil man in einer trockenen Gegend natürlich auch Wasser braucht, macht man es so, dass man Brunnen gräbt und deswegen sind die Brunnen von so großer Bedeutung. Wenn man ein anderes Volk ärgern wollte oder einen anderen Stamm ärgern wollte, dann hat man ihre Brunnen wieder zugeschüttet. Und dann haben sie sich natürlich sehr darüber geärgert. Dann mussten nämlich ihre Brunnen wieder aufbohren und das war wieder ein ganzer Haufen Arbeit. Und so ist einfach wieder Brunnen etwas extrem Wichtiges. Und die Geschichte, die ich euch vorlesen werde, handelt also genau vor diesem Hintergrund. Abraham, einer der großen Erzväter, auf den wir uns als Christen heute auch noch berufen, weil Paulus sagt, er wäre der Stammvater aller Gläubigen, hatte einige Brunnen gebaut. Dann kamen die Philister, haben ihm die Brunnen wieder abgenommen, nachdem er gestorben war, und haben alle Brunnen wieder zugeschüttet. Und dann kommt sein Sohn an und fängt die Brunnen wieder an auszugraben und hat mit manchen Glück und mit manchen hat er weniger Glück. Die Brunnen, die man zur Zeit seines Vaters Abraham gegraben hatte und die die Philister nach dem Tod Abrahams zugeschüttet hatten, ließ Isaak wieder aufgraben und gab ihnen dieselben Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Die Knechte Isaaks gruben in der Talsohle und fanden dort einen Brunnen mit frischem Wasser. Die Hirten von Gera stritten sich mit den Hirten Isaaks und behaupteten, uns gehört das Wasser. Da nannte er den Brunnen Esek, das heißt Zank, denn sie hatten mit ihm gezankt. Als sie einen anderen Brunnen gruben, stritten sie auch dort um ihn. So nannte er ihn Sitna, das heißt Streit. Darauf brach er von dort auf und grub wieder einen anderen Brunnen. Und um den stritten sie nicht mehr. Da nannte er ihn Rehoboth, Weite, und sagte, jetzt hat uns der Herr weiten Raum verschafft und wir sind im Land fruchtbar geworden. Von dort zog er nach Beersheba hinauf. In jener Nacht erschien ihm der Herr und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich segne dich und mache deine Nachkommen zahlreich wegen meines Knechtes Abraham. Dort baute er einen Altar, rief den Namen des Herrn an und schlug sein Zelt auf. Isaaks Knechte hoben dort einen Brunnen aus. Also man brauchte offenbar drei Sachen zum Leben. Das eine war ein Brunnen, aus dem man Wasser schöpfen und damit sein Viehzeug tränken konnte. Das zweite war ein Zelt, unter dem man übernachten konnte. Und das dritte, ganz entscheidend, man baute einen Altar, damit man Gott anbeten konnte und Gottes Gegenwart da war und man nicht ohne Gott gelebt hat. Und mir geht es gar nicht so sehr irgendwie um Brunnen, sondern ich sehe in diesem Brunnen so ein Bild. Ich weiß, da geht es natürlich erstmal um Geschichte Israels und das sind Sachen, die genau so passiert sind. Aber das interessiert mich immer bloß so ein bisschen am Rande, irgendwie, was damals vor mehr als 2000 Jahren, vor mehr als 3000 Jahren passiert ist. Das ist gar nicht mehr so entscheidend. Aber ich sehe in vielen der Geschichten im Alten Testament ein Bild dafür, wie man als Mensch funktioniert und wie Gott uns geschaffen hat. Und deswegen sind da Lehren drin, wie wir leben können und wie wir gerade mit Gott leben können. Das Problem, was diese Philister hatten, war, dass sie das Wasser der Brunnen nicht zum Vertrocknen bringen konnten. Das liegt daran, dass man die Brunnen so gebohrt hatte, dass sie irgendwann in so einen unterirdischen Wasserstrom gekommen sind. Und diese Wasserader läuft natürlich. Und dann ist es völlig egal, irgendwie, ob da Philister sagen, nein, das soll nicht mehr fließen. Das Wasser fließt einfach. Deswegen ist es bis heute so, habe ich zumindest gehört, wenn man nach Israel kommt, dann kann man viele von diesen alten Brunnen immer noch sehen. War mal jemand von euch in Israel? Wow. Hast du einen Brunnen gesehen? Okay, keinen Brunnen gesehen. Bärbel, hast du einen Brunnen gesehen? Okay, oh, ich bin total beruhigt jetzt. Also Bärbel hat auf jeden Fall einen Brunnen gesehen. Und das sind also tatsächlich teilweise noch die ganz alten Brunnen, die da schon seit Jahrhunderten und mehreren Jahrtausenden sind, weil einfach die Wasserader natürlich immer noch irgendwie genauso läuft und dieser Brunnen einen unterirdischen Fluss anzapft und da kann man nichts gegen machen. Das Einzige, was sie also tun konnten, war den Zugang zu diesem Wasser versperren, indem sie den Brunnen wieder zugeschüttet haben, aber das Wasser ist immer noch da. Und ich sehe darin ein Bild für uns als Menschen, nämlich dass das, was Gott uns gegeben hat, den Heiligen Geist, irgendwie der als Strom in unserem Leben drin ist, den kann keiner wegnehmen. Und den kann auch der Teufel nicht zum Verlöschen bringen oder irgendwie den kann auch kein Mensch irgendwie umleiten oder sowas, sondern irgendwie dieses Wasser des Heiligen Geistes, das wir bekommen haben, diese Quelle, die in uns drin ist, die ist erstmal irgendwie da und die fließt. Und das Einzige, was irgendwie passieren kann, ist, dass durch was auch immer unser Zugang zu diesem lebendigen Wasser des Heiligen Geistes verstopft ist. Und dann ist es natürlich nötig, dass wir diese Verstopfung wieder beseitigen, damit das Wasser wieder anfängt zu sprudeln. Und es ist sicherlich nicht so, irgendwie, dass unsere Stadt besonders trocken wäre in einem meteorologischen Sinne. Aber es ist hundertprozentig so, dass unsere Stadt extrem trocken ist im geistlichen Sinne. Und dann ist es auch egal, irgendwie, was du jetzt sagst, was deine Stadt ist. Ich weiß nicht, jeder ist hier Remscheider, ein paar kommen auch aus irgendwelchen anderen Ortschaften, da Wermelskirchen und Wuppertal. Hä, was ist Wuppertal? Ach so, niederschlagreichste Stadt in Deutschland, genau, habe ich gelesen. Ich war noch nie da. Oder Solingen, verschiedene Städte sind auf jeden Fall da. Und alle Städte, die ich in Deutschland bereist habe, und das sind einige gewesen, zeichneten sich durch geistliche Dürre aus. Da war nicht eine einzige Stadt, irgendwie, wo ich reingekommen bin und sofort irgendwie, weiß nicht, in so eine Anbetungszone gefahren wäre, irgendwie, dass es gar nicht anders gegangen wäre, als Gott anzubeten. Sondern überall war es eigentlich negative Parolen an den Wänden geschmiert und Leute, die total traurig aussahen, die ganz offensichtlich noch nicht mit dem Evangelium in Berührung gekommen waren. Und überall halt einfach so eine geistliche Dürre und Trockenheit, die man teilweise mit den Händen greifen kann und die ganz einfach da ist. Und unser Gott, will ich mal ganz pointiert sagen, ist definitiv kein Gott der Wüste. Also unser Gott steht nicht auf Trockenheit. Ich weiß, Gott wohnt auch in der Wüste, ist auch irgendwie alles völlig in Ordnung, aber stehen tut Gott auf keinen Fall auf Trockenheit, sondern das, was Gott möchte, ist ja Leben hervorbringen und zwar im Überfluss hervorbringen. Also was Gott irgendwie macht, ist, das blüht, das wächst auf, irgendwie das sprießt vor Leben, das brodelt vor Leben, das sprießt über. Und wo das nicht ist, wo Leben eingegrenzt ist oder vielleicht gar kein Leben mehr da ist, wo man so die Gegenwart des Todes spürt und alles ist irgendwie eng und unangenehm und eben nicht von Leben geprägt, das ist nicht unser Gott. Und was Gott möchte, ist, dass Leben kommt. Und genauso wie es damals nötig war, dass man dann den Brunnen gegraben hat, damit man das Wasser rausziehen konnte und es dann irgendwie benutzen konnte, um auch was zum Blühen zu bringen und Pflanzen zu gießen, genauso ist es bei uns auch, dass unser Land nichts mehr braucht als Leute, die mit dem göttlichen Leben in Kontakt gekommen sind und die ihren Brunnen gegraben haben und wo einfach die Gegenwart Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, der Segen, wie auch immer man das irgendwie nennen möchte, aber wo dieser Heilige Geist rausfließt und in das trockene Umland fließt und da die Wüste zum Leben bringt. Und das ist natürlich irgendwie der Wunsch, den wir auch als Gemeinde haben und die Vision, die eigentlich jeder Christ haben sollte, aber das ist nicht irgendwie etwas, was auf uns beschränkt ist, aber irgendwie das ist die Vision, die jeder von uns haben sollte, nämlich, dass wir die Wüste zum Blühen bringen und dass wir dieses geistliche Entwicklungsland, in dem wir leben, in ein geistliches Exportland verwandeln. Ich meine, das wäre natürlich geil, wenn Deutschland auch mal im übernatürlichen und geistlichen Sinne Exportweltmeister werden würde und von keinem Land der Welt so viele Propheten, Evangelisten, Hirten, Bibellehrer und so weiter in die Mission gehen wie aus unserem Land, wäre das total toll, wenn so ein Überfluss da wäre. Und was es dafür braucht, ist einfach Menschen, die mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und die Gottes Gegenwart in ihr Land hineinbringen. Und genau darüber hat Jesus gesprochen, auch im Neuen Testament, und das war so der Vers, wo ich gerade drüber nachgedacht hatte oder gebetet hatte im Lobpreis, als dann irgendwie diese paar Verse da gekommen sind. Nämlich Jesus sagt in Johannes 7, am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also damals, wo Jesus das gesagt hat, hat das kein Mensch verstanden. Jesus war noch nicht verherrlicht, Heiliger Geist war noch nicht da. Und ich schätze mal, die Jünger haben den Kopf geschüttelt und haben sich gewundert, irgendwie, dass der Meister schon wieder so seltsame Sachen sagt, irgendwie von Strömen lebendigen Wassers, was keiner nachvollziehen konnte. Aber nachdem Jesus dann verherrlicht war und Pfingsten vor 2000 Jahren der Heilige Geist zum ersten Mal in dieses Obergemach da gekommen ist und ein Brausen von Wind da war und die Apostel neckische Feuerzungen auf den Häuptern hatten, da war auf einmal irgendwie klar, Jesus redet von diesem Heiligen Geist. Und er sagte mir, dass jeder, der an ihn glaubt, diese Ausstattung hat und dass jeder, der an ihn glaubt, dieses lebendige Wasser hat. Und wenn man es ganz wörtlich übersetzt, ist im Alten Testament, was ich gerade vorgelesen habe, das frische Wasser ist lebendiges Wasser und das im Neuen Testament ist auch wieder das lebendige Wasser. Es geht also in beiden Fällen um das Gleiche. Und lebendiges Wasser ist vom Hebräischen gedacht, ist es ein Wasser, das fließt, im Gegensatz zu einem Wasser, das steht. Und Jesus sagt also, wer an ihn glaubt, der hat einen Fluss des Heiligen Geistes in sich drin. Der hat nicht ein Wasserreservoir, nicht einen See, der irgendwann umkippt und von Entengrütze voll ist, sondern der hat einen richtigen Strom da, wieder fließt etwas in uns und das, was in uns fließt, das muss raus. Und wenn dieser Zugang einmal da ist, dann ist es eigentlich logisch davon auszugehen, dass um uns herum positive Sachen passieren. Wenn Gott in dir drin ist und anfängt rauszukommen, dann kann das eigentlich gar nicht anders sein, wie dass du jemand bist, der andere Menschen ermutigt. Dass man sich vielleicht gerne in deiner Gegenwart aufhält, weil du Frieden ausdünstest. Dass vielleicht jemand, mit dem du in Kontakt kommst, siehst, irgendwie, dass du mit Jesus lebst und auch gerne mit ihm leben möchte. Dass Streit um dich herum auf einmal nicht mehr möglich ist, irgendwie, dass Leute anfangen, Frieden zu schließen. Dass vielleicht seelisch arme Menschen seelisch reich werden, dass Kranke geheilt werden und dass diese ganzen Sachen passieren, die das Evangelium ausmachen, denn wir sind mit dieser Kraft unterwegs und es wird sein, dass die Wüste um uns herum anfängt zu leben. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich davon ausgehen, dass irgendwo diese Leitung verstopft ist, die von dem Strom des Heiligen Geistes in die Welt fließt. Und das ist eben so symbolisch der Brunnen, den damals die Philister zugeworfen haben. Und so habe ich Freitag ein bisschen, nein, ich habe nicht überlegt, sondern ich habe mal drüber gebetet und habe Jesus gefragt, was sind denn so Dinge, die unseren Brunnen verstopfen? Warum ist das manchmal so, dass wir nicht den Segen Gottes spüren und noch weniger den Segen Gottes in die Welt hinausbringen? Und ich hatte das Gefühl, wie das Jesus sagt, es sind 5 Bereiche, die wichtig sind. Ich habe leider nur 4 Bereiche gehört, also auf den 5. bin ich beim besten Willen nicht gekommen. Ich habe auch gestern natürlich noch mal irgendwie kurz drüber gebetet, aber ich habe nur 5 mitbekommen. Aber ich glaube auch, dass diese 5 schon mal ganz schön wichtig sind und werde deswegen euch da mal so ein paar diese vier schon mal extrem wichtig sind und will euch da mal so ein paar Hinweise geben. Früher war das ganz oft so, wenn jemand mit mir beten wollte und hat gesagt, Storch, bete doch mal, dass Geistesgaben kommen oder dass irgendwas Positives in meinem Leben passiert, habe ich ganz oft irgendwie dann beim Beten diese Johannes 7 Stelle gehabt und habe dann manchmal auch gesehen, irgendwie, dass da irgendetwas da war, das verstopft hat und habe dann dagegen gebetet und dafür gebetet, dass der Fluss wieder ungehindert fließen kann. Und jetzt ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Ich möchte so ein paar Gesteinsbrocken mal identifizieren, die im Weg sein können. Der erste Bereich, wo der Brunnen verstopft sein kann, ist sozial. Und mit sozial meine ich das Zusammenleben von Menschen untereinander. Gott hat den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft und deswegen ist Gemeinschaft für uns eigentlich etwas Natürliches. Und es ist eher etwas Unnatürliches, wenn wir in Gemeinschaft nicht klarkommen. Und wenn da der Brunnen verstopft ist, merkt man das daran, dass Beziehungen, die wir haben, irgendwie ätzend sind. Es fällt uns nicht leicht, mit Menschen klarzukommen. Es gibt immer wieder Streit. Es ist unangenehm, wie wenn Besuch kommt. Man fühlt sich ausgenutzt und ausgelaugt und ausgesaugt. Und es ist einfach irgendwie unangenehm. Und das Gegenteil davon wäre natürlich, wenn der Geist Gottes da ist, ist auf einmal Gemeinschaft etwas total Angenehmes. Man hängt miteinander rum und ist nachher aufgebauter, als man vorher gewesen ist. Man kriegt irgendwie etwas von dem anderen mit, wie was einem weiterhilft. Man gibt vielleicht selber irgendwie etwas weiter, was dem anderen weiterhilft. Und es ist einfach angenehm und aufbauend, mit Menschen zusammen zu sein. Und ich habe so 2 Bereiche gesehen, die Schwierigkeiten machen in diesem sozialen Bereich und bei denen es gut wäre, die auszumerzen. Das eine ist Unvergebenheit. Und mit Unvergebenheit meine ich, dass man Menschen hat, die man hasst, um das mal ganz platt zu sagen. Ich weiß, wie kein Christ würde sagen, ich hasse jemanden. Und trotzdem irgendwie bete ich so oft mit Leuten, die sagen, ja, eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, es gibt da so verschiedene Leute, irgendwie bei den meisten sind es dann sogar noch mehr als einer. Und immer wenn ich an die denke, irgendwie, da geht mir das Messer in der Tasche auf und ich bin so zornig auf die und die haben mir so übel mitgespielt und teilweise schon Jahre her, aber ich komme immer noch nicht darüber weg. Und oft tauchen solche Sachen dann gerade auf, wenn man abends ins Bett geht und man versucht irgendwie einzuschlafen und kommt zum ersten Mal am Tag zur Ruhe Und dann hat man wie wieder das Gesicht da und die Situation und ist irgendwie wieder total ärgerlich und es macht etwas an mit einem. Es frisst einen innerlich auf und es ist eine total unangenehme, fiese Situation. Ist eine Sache, die uns auch in unserer Gottesbeziehung echt stört. Jesus predigt sogar einmal darüber und sagt, wie wenn du auf dem Weg zum Altar bist und du willst eigentlich Gott ein Opfer darbringen und du merkst, dass jemand was gegen dich hat, irgendwie dann klär erstmal die Sache. Und das hat wahrscheinlich auch, wie schon viele von uns erlebt, dass man Gott anfängt anzubeten und auf einmal kommen Situationen hoch und man hat nur noch Menschen wie vor Augen und es ist total unangenehm. Und wenn das so ist, dann müssen wir da echt für kämpfen, in Vergebung reinzukommen. Und ich weiß auch, dass es nicht leicht ist. Ich weiß, dass es auch ein Prozess ist, dass es viel mit Entscheidungen zu tun hat und noch mehr mit göttlicher Gnade. Aber es ist einfach eine wichtige Sache, dass keine Unvergebenheit in unseren Herzen gefunden wird, dass wir keine Hasstypen sind, dass wir nicht irgendwie gegeneinander Groll tragen, weil dann letzten Endes die Liebe Gottes nicht mehr fließen kann. Erster Johannesbrief sagt, wer sagt, er liebt Gott, aber er hasst seinen Nächsten, der betrügt sich selbst. Das ist eine Sache, die überhaupt nicht geht. Die zweite Sache, die in dem Bereich schwierig sein kann, ist eine Anspruchshaltung. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die einsam sind, weil sie darauf warten, dass irgendjemand sie anspricht. Und es sollte eher umgekehrt sein, statt dass man irgendwie am Telefon sitzt und darauf wartet, irgendwie, dass jemand anruft oder die Klingel bewacht, irgendwie, falls jemand vorbeikommt. Und nachher irgendwie immer wieder ärgerlich ist, dass keiner anruft und keiner vorbeikommt, ist es viel, viel effektiver, selber das Telefon zur Hand zu nehmen und selber mal anzurufen, etwas auszumachen und sich mit jemandem zu treffen. Und ich denke, wenn wir es machen, wenn wir selber lernen, ein Freund für andere zu sein, dann wird Freundschaft von alleine kommen und dann kommt auch irgendwie Gottes Geist natürlich irgendwie dazu und dann werden Beziehungen gesegnet. Aber manchmal muss man erstmal irgendwie aus dieser Passivität rauskommen, damit der Geist Gottes überhaupt fließen kann. Der zweite Bereich ist der Übernatürliche. Und hier habe ich eine ganz blöde Formulierung drin, die ist mir Freitag schon aufgefallen, ich habe sie aber immer noch nicht weggenommen. Und zwar steht da drin, übernatürliche Verstopfung äußert sich darin. Und ich muss jedes Mal wieder drüber lachen. Also ein paar haben es wahrscheinlich nicht verstanden, weil ihr noch keine natürliche Verstopfung gehabt habt. Aber natürliche Verstopfung ist schon übel, aber noch eine übernatürliche Verstopfung dabei ist etwas, das geht eigentlich gar nicht. Aber ich meine natürlich jetzt nicht irgendwie die Verstopfung, wo man Schwierigkeiten hat. Na egal. Sondern ich meine übernatürliche Verstopfung und das heißt, wie irgendwas steht auf der Leitung zu Gott. Man hat Schwierigkeiten, Gottes Stimme zu hören, Geistesgaben funktionieren gar nicht, man betet vielleicht auch gar nicht mehr irgendwie für andere Leute, wie man hat keine Eindrücke mehr, Sprachengebet funktioniert nicht und dieser ganze Bereich irgendwie des Übernatürlichen liegt irgendwie brach. Das kann an verschiedenen Sachen liegen, aber ich hatte so in der Vorbereitung ein Wort, irgendwie das mir ganz wichtig geworden ist, und das ist Enttäuschung. Ich kann mir vorstellen, dass mancher, der in diesen Bereich nicht so richtig reinkommen will, irgendwann mal ganz am Anfang eine Enttäuschung erlebt hat und seitdem Schwierigkeiten hat, sich Gott zu öffnen und etwas von Gott weiterzugeben. Ich hatte es ganz konkret im Bereich mit des Prophetischen, dass du vielleicht mal einen prophetischen Eindruck gehabt hast und du bist zu der Person hingegangen und hast das gesagt und die Person sagt, nein, stimmt nicht. Und es war dir so peinlich, dass du dann gesagt hast, okay, das probiere ich nicht nochmal aus. Irgendwie, das ist ja eine total ätzende Situation, da will ich mich nicht nochmal reingeben. Und es muss noch nicht mal irgendwie daran liegen, dass der Eindruck falsch war. Manchmal ist es tatsächlich so, dass der Eindruck stimmt und er geht einem Menschen so durchs Herz, dass er von sich aus zumacht und abwiegelt und sagt, es stimmt nicht, weil er sich bloßgestellt fühlt oder weil es für ihn etwas Unangenehmes gemacht hat. Dann ist vielleicht das Wort richtig, aber die Reaktion des anderen war falsch. Also letzten Endes kannst du noch nicht mal sagen, dass es wirklich an dir gelegen hat oder an irgendwelchen anderen Faktoren. Aber ich weiß, dass Enttäuschung auf diesem Gebiet es extrem schwierig macht, wieder mit einem offenen Herzen reinzugehen und dass deswegen Enttäuschung darin überwunden werden muss und eine Heilung von Gott auch kommen muss, dass wir wieder Ruhe haben über diesen Bereich und dann es wieder einfach ausprobieren können und Mut haben, voranzugehen und dann irgendwann auch zu erleben, dass es funktioniert. Der dritte Bereich ist mir im Moment irgendwie extrem wichtig. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber es ist der kreative Bereich. Unser Gott ist ein extrem kreativer Gott. Das sieht man, wenn man sich die Schöpfung anguckt. Ich bin niemand, der Gott besonders gut in der Schöpfung wahrnehmen kann. Aber eigentlich ist es tatsächlich, wenn man sich die Schöpfung anguckt, dann sieht man, dass der Urheber der Schöpfung extrem kreativ gewesen sein muss. Es hätte ja gereicht, dass er einen Fisch herstellt und sagt, okay, du Fisch, du bevölkerst jetzt die Meere. Und da hätte er sagen können, okay, ein einziges Tier brauchen wir irgendwie, damit der Mensch was Ordentliches zu essen hat und nicht nur Gemüse essen muss. Und deswegen irgendwie ein einziges Viech läuft über das Festland und das reicht. Aber stattdessen hat er die verrücktesten Tiere geschaffen, irgendwie, also Sachen, irgendwie, die man sich nicht einfallen lassen könnte. Und wo man einfach merkt, irgendwie, dass er Spaß daran hatte, irgendetwas zu schaffen. Es gibt alleine schon Millionen Insektenarten und für uns sehen die alle gleich aus, sind halt einfach irgendwie eklige Viecher. Aber Gott hatte offenbar super Spaß daran, eklige Viecher zu schaffen und eine große Zahl davon. Wenn es mir mal schlecht geht, mache ich das manchmal, dass ich mir Fische angucke irgendwie bei im Internet, dass ich dann irgendwie gerade nach Tiefseefischen google. Und da gibt es so verrückte Fische, irgendwie, das geht echt auf keine Kuhhaut drauf. Dann hast du irgendwie einen Fisch, der lebt irgendwie 3000 Meter im Wasser und kein Mensch sieht den jemals. Und der ist nicht nur potthässlich, sondern hat irgendwie auch noch so eine komische Laterne irgendwie vor sich hängen. Und jedes Mal, wenn ich mir den angucke, denke ich, okay, ihm tut es ja nicht weh, also über den kann ich irgendwie ohne weiteres lachen, besser als bei Mitmenschen, die komisch aussehen. Und ich gucke mir den an und das erheitert mich einfach. Oder dann hast du, jede Menge andere Viecher. Also macht das einfach mal, wenn es euch schlecht geht, googelt mal nach Fischen oder nach Insekten oder irgendwas anderem. Es ist total verrückt, was Gott für eine Kreativität in seine Schöpfung hineingelegt hat. Und so ist es eigentlich doch damit zu rechnen, dass wenn Menschen mit Gott in Berührung kommen, dass das Erste, was kommt, Kreativität ist. Irgendwie, dass es etwas macht mit uns, dass so dieser schöpferische Trieb in uns wächst und dass wir einfach gerne etwas tun wollen und Kreativität sich bahnbricht. Und deswegen müsste es eigentlich so sein, dass die Gemeinde das Kreativste überhaupt ist. Und dass die Welt neidisch auf die Gemeinde guckt und sagt, Mensch, so eine Kreativität möchten wir auch gerne haben. Und komischerweise ist es so, dass sich im Reich Gottes aber eine Kultur herausgebildet hat, die nicht für Kreativität ist, sondern die eher gegen Kreativität ist. So dass wir es ganz oft haben, dass man Gemeinden oder Kirchen hat, die seit 300 Jahren dieselben Lieder singen und irgendwie gar nicht auf die Idee kommen, dass es ja auch neue Lieder geben könnte oder dass vielleicht musikalisch begabte Menschen in ihren Reihen drin sind, die noch was anderes können als Orgel spielen und Haupt voll Blut und Wunden singen. Und man setzt diese Kreativität komischerweise gar nicht frei. Und das ist falsch. Es sollte wirklich so sein, dass Kreativität in der Gemeinde groß ist. Und so träume ich davon, dass wir hier einen Ort schaffen, von dem Kunst ausgeht. Richtig viel Kunst. Und nicht nur Musik, ich finde das super, dass wir jetzt schon Bands haben, die an irgendwelchen Contests teilnehmen und da richtig gut abschneiden. Aber dass wir nicht bloß musikalische Kunst haben, sondern dass bildende Kunst da ist. Dass wir vielleicht irgendwann mal Statuen auf dem Hof haben und dass man vielleicht schon Gott irgendwie erkennt, wenn man sich bloß die Statue anguckt. Dass es Bilder gibt, wie bunte Bilder, Schwarz-Weiß-Bilder und die einfach irgendwie was von Gott ausdrücken. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass man auf eine solche Weise den Himmel malen kann, dass jemand, der mit Depressionen sich das Bild anguckt, frei wird davon. Das muss doch irgendwie möglich sein. Das kann eigentlich gar nicht anders sein. Und es wäre toll, wenn Filmkunst ausgehen würde von den Gemeinden. Wenn es kurze Filme, lange Filme gibt, die Menschen zu Tränen rühren oder zum Lachen reizen, wo ein Aspekt Gottes bei rüberkommt und einfach mit dieser Kreativität sichtbar wird. Es wäre genial, wenn Gemeinde ein Ort von Theater und Kunstspiel wird. Und jetzt weiß ich, irgendwie mit Theater muss man aufpassen in der Gemeinde. Es ist nicht alles gut, was wir an Theater bisher gesehen haben und gerade irgendwie in Gottesdienst. Ja, genau. Anne, bitte führ das doch mal eben auf hier. Also schon einiges an peinlichen Pantomimen habe ich auch über mich ergehen lassen müssen. Und das meine ich überhaupt nicht damit, sondern ich denke, wenn man eine schlechte Pantomime machen kann, dann muss es auch eine gute geben. Und wenn man ein schlechtes Krippenspiel aufführen kann, dann muss es auch ein gutes Krippenspiel geben. Und es wäre doch genial, wenn das irgendwie von der Gemeinde ausgehen würde. Kevin Detman hat es ja auch irgendwie über uns prophezeit, irgendwie vor 2-3 Wochen, als er da war, und hat das irgendwie auch gesagt, irgendwie, dass von hier Kunst ausgehen wird, dass Gedichte kommen irgendwie aus dem Gottesdienst und alle möglichen anderen Dinge und dass einfach Kreativität kommt. Und ich glaube, ein großer Hemmschuh dabei, ein echter Killer für Kreativität ist Ablehnung. Und ich vermute, dass der ein oder andere von uns, der eigentlich eine super große künstlerische Gabe hat, an irgendeinem Punkt seines oder ihres Lebens abgelehnt worden ist mit der Kreativität, die Gott gegeben hat, und deswegen nicht mehr kreativ wirken möchte. Und das passiert ja auch unheimlich leicht. Ich weiß, dass selbst Künstler sind die sensibelsten Leute, die man sich vorstellen kann, auch wenn die nicht immer so aussehen. Aber irgendwie letzten Endes, irgendwie, es trifft irgendwie immer, wenn man etwas vormacht und jemand anders mag das nicht. Meine große Kunstform ist Predigen. Und das ist tatsächlich so, irgendwie manchmal kommt dann bei einer nach der Predigt und sagt, Storch, das war total schrecklich. Und es macht mich total fertig. Und es ist immer wieder schwer, irgendwie dann sich davon zu trennen und zu sagen, okay, ist ja auch nicht so schlimm, muss ja nicht allen gefallen, aber es ist irgendwie, es tut immer richtig weh. Und ich bin sicher, dass das mit jeder anderen Kunstform irgendwie genau das Gleiche ist und dass Enttäuschung geheilt werden muss, irgendwie, damit wir in Kunst wieder reinkommen und einen gesunden Umgang damit kriegen. Und der letzte Bereich ist der Bereich des Persönlichen. Und im persönlichen Leben ist es ja auch nicht ganz schlecht, wenn man die Gegenwart Gottes hat und der Strom des Geistes sich einfach mal Bahn brechen kann. Und damit meine ich im persönlichen Bereich, meine ich, dass Gottes Segen sich in Gelingen ausdrückt. Dass Dinge, die du anpackst, funktionieren. Ich meine, dass es sich ausdrückt in einem Gefühl, irgendwie mit Gott im Reinen zu sein, vielleicht auch Gegenwart Gottes, dass man sie hat, dass biblische Erkenntnisse kommen, dass ja, persönliche Beziehungen, für Ehen ist hier gerade ja gebetet worden, dass irgendwie sowas funktioniert und dass da einfach wie Gottes Segen dabei ist. Und ich habe einen Bereich identifizieren können oder habe einen Bereich halt dann durch Gebet gekriegt, warum im persönlichen Leben oft wenig von Gott zu spüren ist. Und ich entschuldige mich schon mal gleich dafür, es ist ein unangenehmer Bereich, irgendwie, aber da müsst ihr einfach durch. Und zwar hat das ganz oft zu tun mit Disziplinlosigkeit. Und ich weiß selber, Disziplin ist nicht die schönste Sache und auch nicht gerade die höchste Form der Jüngerschaft, sondern die höchste Form der Jüngerschaft ist natürlich, Jesus aus Leidenschaft nachzufolgen. Und wer Leidenschaft für eine Sache hat, der braucht keine Disziplin. Aber manches Mal hat man einfach keine Leidenschaft und es ist schwer, irgendwie dauernde Leidenschaft zu haben, wenn man nicht gleichzeitig auch Disziplin hat. Und so sollte eigentlich das Normale sein, für das wir als Christen unseren inneren Schweinehund aus unserem Leben verbannen und dass wir ein regelmäßiges Leben mit unserem Gott haben. Und damit meine ich Dinge wie Bibel lesen, beten, Gott anbeten, Zeugnis geben, über das Wort meditieren und so weiter, dass wir halt einfach ein geregeltes geistliches Leben haben. Denn aus dem geregelten geistlichen Leben erfließt dann letzten Endes irgendwie auch Leidenschaft für Gott und verschiedene andere Dinge, die wir uns wünschen. Und die Quelle davon ist eigentlich immer, für dass wir mit Jesus leben und dass wir regelmäßig mit ihm leben. Und dieser Stein der Disziplinlosigkeit, den kennt jeder von uns, den kenne ich auch selber. Ich meine, es gibt so ein paar Leute, die sind super charakterstark und die nehmen sich was vor und ziehen das dann auch bis an ihr Lebensende durch. Und ich gehöre nicht dazu. Von daher, wir sitzen alle im selben Boot. Ich weiß, wie ätzend und schwierig es manchmal ist, Disziplin aufrechtzuerhalten. Aber ich weiß auch, wie gut es ist. Und wenn man weiß, warum man es tut, ist es auf einmal viel leichter, als wenn man es einfach nur macht, weil man als Christ halt betet oder weil man als Christ halt Bibel liest. Und so meine ich, dass dieser Stein der Disziplinlosigkeit angegangen werden sollte und dass wir positive geistliche Disziplin in unserem Leben haben, weil daraus letzten Endes eine geistliche Kultur erwächst und die geistliche Kultur nur einen positiven Einfluss auf uns haben kann. Jetzt überlege ich gerade, du Bärbel, du hattest doch auch gerade diesen Eindruck über Entscheidungen, ne? Super. Dann nehmen wir das als Wort an. Entscheidungen werden heute gesegnet und ich würde empfehlen, eine Entscheidung zu treffen für geistliche Disziplin. Ich würde gerne zum Ende nochmal diese ganzen Bereiche irgendwie mit euch durchbeten und einfach irgendwie mal Autorität nehmen in allen dieser 4 Bereiche. Und wenn du das auch bist, irgendwie wenn du sagst, gut, gerade dieser Bereich, irgendwie der betrifft mich, irgendwie der macht mir gerade Mühe und da habe ich Steine im Brunnen, dann sag auf jeden Fall am Ende irgendwie ganz laut Amen und stell dich dazu, bete vielleicht irgendwie zwischendurch auch irgendwie nochmal mit. Aber wir wollen echt gerne irgendwie diese Steine aus unserem Brunnen rauskriegen. Und das wird natürlich auch einen guten Einfluss haben auf uns als Gesamtgemeinde. Ich glaube vielleicht nicht alle, aber der eine oder andere von euch sollte zum Gebet aufstehen und eine andere körperliche Haltung einnehmen. Das ist nicht bei allen so, aber bei manchen irgendwie findet die innere Passivität schon einen Ausdruck in der äußeren Körperhaltung. Und da muss man sich dann manchmal etwas straffen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in unserem Leben bist, Herr. Danke dir, dass niemand dich uns wegnehmen kann. Danke, dass du tief in unserem Innern fließt und es möglich ist, diese Brunnen zu graben und zu dir zu kommen. Und Gott, ich sage das einfach stellvertretend, wie für uns als Jesus Freaks Remscheid und jedem anderen, der zu uns gehörig sich fühlt, dass wir diese Wüste in Remscheid zum Blühen bringen wollen, Herr. Dass wir nicht wollen, dass hier immer irgendwie geistlicher Notstand herrscht, sondern dass wir wollen, dass hier überbordendes Leben herrscht und deine Herrlichkeit sichtbar wird und dass diese Stadt irgendwie ganz positiv umgekrempelt wird. Also bete ich, dass du uns hilfst, dir Brunnen zu reinigen, damit dein Wasser fließen kann und Veränderung bringt. Und Gott, ich bringe dir diesen sozialen Bereich und ich bete, dass du Unvergebenheit aus unseren Herzen herausbringst. Jesus, ich bete mir, dass du jetzt einfach mit Leuten redest, die Probleme in diesem Bereich haben und ihr Herz verhärtet haben oder irgendwie zornig sind, offene Wunden mit sich rumtragen. Gott, da bete ich mir, dass du mit Heilung kommst und dass du Wunden verbindest und normalen Umgang wieder möglich machst, Herr. Jesus, ich mache mich eins mit jedem, der es im Gebet dir auch schon mal gebracht hat und gesagt hat mir, dass er sich davon trennen will. Und ich bete mir, dass die anderen Leute, die noch nicht an diesem Punkt sind, dass sie sich trennen wollen, sondern auch irgendwie eine komische Kraft aus Unvergebenheit beziehen, da bete ich, dass sie an diesen Punkt kommen, dass sie es wirklich loswerden wollen, Herr. Und ich bete mir, dass Passivität irgendwie in Beziehungsdingen aus unserer Gemeinde echt verschwindet, Gott. Ich will das nicht mehr haben. Ich bete, dass diese ganze komische Passivität und Warterei, dass es aufhört. Gott, ich bete mir, dass wir keine unausgesprochenen Wünsche in unseren Beziehungen haben und uns dann ärgern, dass der andere nicht unsere Gedanken liest. Bete mir, dass wir da einen guten Umgang miteinander reinkommen, dass wir offen kommunizieren und dass wir erste Schritte gehen. Gott, bete irgendwie in Jesu Namen für jeden, der einsam ist und wo ein Stück selbstverschuldet dabei ist, dass jeder dieser Person aus Einsamkeit rauskommt, Herr. Und erste Schritte geht, in Jesu Namen. Jetzt bitte für diesen zweiten Bereich, in dem Bereich des Übernatürlichen. Gott, du siehst die Leute, die es schon mal ausprobiert haben und schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und ich sage das, dass Enttäuschung keine Macht haben, unser Denken zu bestimmen, dass Enttäuschung keine Macht hat, unser Handeln zu bestimmen, sondern dass unser Handeln bestimmt ist von dem, was wir von dir verstehen und von deinem Wort. Und in Jesu Namen Enttäuschung, ich nehme dir das Recht, uns zu lähmen. Ich verbiete dir, irgendjemand aus dem rauszuhalten, wozu Gott ihn oder sie gesetzt hat. Und Gott, ich bete auch mir, dass ein Aufstehen irgendwie gegen Enttäuschung hier kommt. Gott, ich bete, dass wir es nicht mehr einfach nur hinnehmen, dass wir beraubt werden, sondern dass wir anfangen zu kämpfen und diese Beraubung nicht mehr zulassen und dass Enttäuschung bei uns keinen Raum hat. Hier ist so, wie es im Hebräerbrief heißt, dass wir aufpassen sollen, dass keine bitteren Wurzeln wachsen. Irgendwie so bete ich mir, dass das hier ist. Hier ist kein Raum für bittere Wurzeln und Bitterkeit und Enttäuschung und alles, was in diesem Bereich ist, sondern wir beten, dass einfach deine Gnade hier überfließend und überströmend ist, dass wir an allem Genüge haben und in das reinkommen, wozu du uns gesetzt hast. Gott, ich setze diesen ganzen Bereich von Kreativität hier frei und ich sage, das ist uns hoch willkommen. Echt, wir schätzen das, wir lieben Kreativität, wir lieben das, was du durch Menschen machst, Herr. Wir wollen gerne irgendwie ein Podium geben, eine Plattform wir dafür bieten, auch für seltsame Formen der Kreativität, die wir vielleicht am Anfang gar nicht verstehen. Aber ich bete einfach, dass Kreativität hier kommt. Und Gott, ich tut mir leid, wenn wir es in unseren Herzen manchmal für Kreativität irgendwie auf Lobpreis und Musik begrenzt haben. das ist definitiv falsch. Wir wollen das nicht so haben, sondern wir wollen alle Formen der Kreativität hier haben und heißen das herzlich willkommen und bete einfach, dass Kreativität stärker wird. Und Gott, ich bete mir, dass du jeden, der da verletzt ist in diesem Bereich, frei machst wieder davon. Und ich bete, dass du uns eine Kultur gibst, einen Umgang mit Kreativität gibst und wir der Künstler ermutigt, Herr. Gott, ich bete mir, dass wir noch mehr irgendwie wir klatschen trotzdem Gemeinde sind, Herr, dass wir nicht irgendwie erst auf das Ergebnis gucken und dann irgendwie uns entscheiden, ob wir das gut finden oder nicht, sondern dass wir schon die Quelle der Kreativität gut finden und dass wir es wertschätzen, jeden versuchen wir in Kreativität reinzukommen und in Kreativität zu wachsen. Gott, wir beten einfach, dass hier ein Boden ist und wir in dem gute Sachen aufwachsen können da drin und dass man dich an unserer Kreativität erkennen kann. Gott, und persönlich bete ich, dass wir Disziplin haben und dass der innere Schweinehund kein Tier ist, das in unserer Gemeinde kultiviert wird und gezüchtet wird, sondern dass wir wie so ein Schild, es gibt ja manchmal oder an Geschäften ganz oft so ein Schild, wo dran steht, wir müssen draußen bleiben und das ist so ein durchgestrichener Hund da und ich sehe das irgendwie so an unserem persönlichen Leben, wie das da sowas ist wie so ein Schweinehund und der ist durchgestrichen. Ich kann euch den nicht beschreiben, die sieht ein bisschen dämlich aus, ein Schweinehund halt, aber Schweinehunde sind nicht willkommen. Und ich sage das für unsere Gemeinde, gilt das auf jeden Fall und für unser Leben soll es auch gelten. Hier sind Schweinehunde nicht willkommen und hier ist eine schweinehundefreie Zone. Und ich bete einfach, dass diese gute Disziplin kommt, Herr, und dass sie unser ganzes Leben durchdringt, Herr, dass wir die richtigen Sachen machen aus der richtigen Motivation oder einfach nur, weil es die richtigen Sachen sind. Bete irgendwie für geistliche Disziplin, aber auch für Disziplin am Arbeitsplatz und in jeder Beziehung und sage mir, dass wir diszipliniert sein wollen. In Jesu Namen. Amen. Das war's.